Ja. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich erneut, dass doch so viele auch zu unserem heutigen Abend hier erschienen sind. Auch heute gilt mein Dank erst einmal dem Förderer des heutigen Abends, der Landeszentrale für politische Bildung. Der Leiter sitzt hier vorne, der Herr Schlichting. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, das ist einfach ohne diese Förderung von der Landeszentrale und anderen wären solche Vorlesungsreihen gar nicht möglich. Ein zweites, darauf will ich heute schon hinweisen, ist zwar noch weit hin, dazwischen werden noch Geschenke verteilt, da kommt noch irgendein Weihnachtsmann und Ähnliches, aber am 8.1. findet die Veranstaltung zwar statt, aber nicht von der Frau Professor Kracke, die wird diesen Vortrag nicht halten, sondern eine Kollegin von der Fakultät, mit der ich heute das klären konnte, die Frau Dr. Katja Urban wird den Vortrag halten zu einem ähnlichen Thema. Insofern wird das Thema sich nicht ändern, aber die Person wird sich ändern. Hat sich leider so ergeben, dass Frau Kracke aufgrund einer Lehrsituation an der Uni in Jena nicht kommen kann. Ich begrüße heute Abend Herrn Kollmorgen von der Hochschule Görlitz. Er wird, wenn er das will, noch ein paar Sätze mehr zu sich sagen. Sie waren mal an der Uni, wenn ich mich recht entsinne, das weiß ich noch, und wir hatten Sie, glaube ich, auch mal bei uns zu einem Vortrag eingeladen, das ist schon lange her, von daher, aber nichtsdestotrotz ist er mir aus Literatur sehr bekannt und ich war einfach sehr froh, als er mir zusagte, heute Abend den Vortrag zu halten. Darf ich Sie bitten?
Ja.
Das Podium gehört jetzt Ihnen.
Danke. Ja, großen Dank, Herr Lutz, für die freundliche Einladung. Danke, dass Sie erschienen sind. Und ich habe vorhin registriert, dass Unterschriften geleistet werden mussten, also dass das irgendwie auch im Rahmen entweder des Studiums an und für sich oder irgendwie das Studium Generale oder sowas stattfindet oder Fundamentale heißt es mittlerweile bei uns.
Ja, die Uni ist Stufe.
Okay. Gut, also ich hoffe, dass Sie trotzdem ein bisschen Interesse mitbringen, also ich kenne das ja auch und wie das so ist, wie man dann so kommt und kommen muss und sich dann so ein bisschen überlegt, was erzählt er denn da vorne und lohnt sich das? Und wenn es sich nicht lohnt, dann setzt man sich ein bisschen weiter nach oben, dann kann man ein bisschen schneller verschwinden nach hinten. Ist alles plausibel und nachvollziehbar. Ich hoffe, dass trotzdem noch ein paar bleiben. Und einige haben sich ja offensichtlich mit großer Absicht eher nach vorne gesetzt. Das findet natürlich meine ganz besondere Anerkennung und Dank im Voraus. Was will ich machen? Ich will mich nicht mit der Vorrede allzu lange aufhalten, weil ich mit Herrn Lutz ausgemacht habe, dass ich versuche mal, das so in 40, 45 Minuten vorzutragen, was ich vortragen möchte, sodass Sie, wenn Sie denn jedenfalls wollen, noch Fragen, Nachfragen stellen können und wir auch gerne noch miteinander in die Diskussion treten können. Was ich machen will, steht zunächst im Titel. Der Titel stammt aber gar nicht von mir, sondern von Herrn Lutz. Und das ist auch ganz gut so, weil ich hätte mir wahrscheinlich wieder ewig keinen einfallen lassen. Und als ich jetzt aber darüber nachdachte, was ich eigentlich Ihnen heute so erzählen sollte, war das schon wie so ein großes Scheunentor. Also das sind ja vier, wenn Sie es nicht mehr erinnern, also es geht um Transformation, Widerspruch und dann dieser schöne Untertitel Populismus, Radikalismus. Das sind ja drei oder beziehungsweise vier Hammerbegriffe. Also ich sage drei, weil Populismus und Radikalismus man zu einer bestimmten politischen Kultur oder auch einem Stil, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, zurechnen kann, aber schon allein Transformation, Widerspruch und dann eben Populismus, gerne auch mit Schrägstrich Radikalismus. Also daran könnte man sich jetzt aus so einer deduktiven Perspektive, also man kann es auch schlicht Begriffshuberei nennen, könnte ich mich jetzt völlig umstandslos 50 Minuten verbreiten. Und dann würden wahrscheinlich die letzten Reihen sich relativ schnell leeren. Deswegen habe ich der Versuchung widerstanden, das genauso anzufangen, sondern möchte probieren, stattdessen diese Begriffe ein bisschen mit Leben zu füllen und auch Ihnen zwei, drei Problemperspektiven zu vermitteln, indem ich hoffe, an Ihre eigene Lebenserfahrung auch anschließen zu können, indem ich das Ganze exemplarisch mit einem zunächst besonderen Bezug auf Ostdeutschland und das, was nach 1989-90 passiert ist, versuche zu beginnen und zu entfalten. Und ich hoffe dann, dass ich zum Schluss, wenn das mit der Zeit noch reicht, dass ich es dann auch nochmal etwas verallgemeinern kann und vielleicht auch so eine Art Transfer mir gelingt auf Probleme, die uns generell in unseren Gesellschaften heute beschäftigen. Also, vielleicht sollte ich damit beginnen, wenn ich das versuche, in gewisser Weise von hinten, also das Pferd vom Schwanze her aufzuzäumen, wenn ich mal mit Populismus und Radikalismus beginne und diesen Alltagserfahrungen, von denen ich gerade sprach, und dann mich eher so Richtung Widerspruch und Transformation vorarbeite, wenn ich damit anfange, dass ich hoffe, dass das auch Ihre Erfahrungen sind, dass wir nicht nur in Ostdeutschland und auch nicht nur in Deutschland, aber doch jedenfalls auch hier und nicht zuletzt in Thüringen in einer besonderen Weise, es mit Entwicklungen in der politischen Kultur und in der politischen Szene zu tun haben, auch der Parteienlandschaft, die man durchaus mit diesen Begriffen Populismus und Radikalismus beschreiben kann. Und ich vermute, bei Ihnen klickt es jetzt hier oben schon von ganz allein, aber ich gebe noch ein bisschen die Hilfe mit von meiner Seite, also was ich darunter verstehe. Wenn wir uns anschauen, was nach 2015 und nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem, was man Flüchtlingskrise nennt, was man aber, glaube ich, richtigerweise Migrationskrise heißen sollte, weil die Flüchtlinge, denke ich, am wenigsten dafür können, dass wir diese krisenhaften Zustände haben. Also sie sind der Anlass, aber nicht die Ursache. Eigenes Thema. Wenn wir also an 2015 denken und das, was sich daraus entsponnen hat, und ein Stichwort wäre natürlich Pegida, das ist jetzt eher bei mir in Ostsachsen, in Dresden, ein besonders virulentes Problem bis heute, also dass wir es mit Protestbewegungen gegen die Migrationspolitik der Regierung zu tun hatten, massenhaft, dass sich Leute zusammengetan haben, die dagegen vorgegangen sind, auf der Straße, in Social Media, die dann, wenn man so will, eine Partei sich angeeignet haben, die eigentlich in einem anderen Zusammenhang ein paar Jahre vorher entstanden ist. Sie wissen, worüber ich rede. Ich rede von der Alternative für Deutschland, der AfD. Und wenn wir uns jetzt deren Wahlerfolge anschauen, denke ich, dass man das unproblematisch erstmal zusammenfassen kann, jedenfalls dann, wenn Sie mitgehen würden, dass Populismus bedeutet, ganz grundsätzlich, dass man so eine Wir-Ihr oder wir hier unten, ihr da oben Ideologie in Anschlag bringt. Also wir sind hier unten irgendwie das Volk und da oben gibt es so eine dunkle Macht, die kann man Establishment heißen oder auch Regierung, etwas nüchterner. Aber im Prinzip geht es um den Impuls, sich selbst als Volk zu bezeichnen und gegen die da oben Politik zu machen, sie auch fundamental zu kritisieren und insofern eigentlich auch sowas wie eine Systemfrage zu stellen. Wenn man sich das so zu Herzen nimmt, dann fällt einem auf, dass es nicht nur die AfD gibt und Pegida und auch regionale, lokale Protestbewegungen diesen Zuschnitt, sondern man müsste auch sogenannte linkspopulistische Bewegungen sich anschauen, die es in der Bundesrepublik und nicht nur dort auch gibt. Was ich damit sagen will, ist, ich würde das gerne zunächst mal analytisch neutral halten und wir können uns dann gerne auch nachher darüber unterhalten, wen man eigentlich zu populistischen Bewegungen oder Parteien rechnen möchte. Also ich denke, dass man da auch über die PDS, die Linke, reden kann, jedenfalls in Teilen und wie gesagt auch die AfD, aber dabei muss man gar nicht stehen bleiben. Wenn man also dem folgt und dann noch bedenkt, und die AfD steht dafür allerdings mehr als exemplarisch, dass es sowas wie einen inneren Radikalisierungsprozess gegeben hat. Ich sprach vorhin davon unter Lucke, die Orientierungen, die die Partei damals vorgetragen hat, die Ziele, die sie verfolgt hat, die unterscheiden sich in wesentlichen Teilen von dem, was wir heute in der Partei vorfinden. Und ich denke, dass sie das alle auch hinreichend verfolgt haben, sodass ich das jetzt nicht im Detail nachzeichnen muss. Jedenfalls glaube ich, dass man mit Fug und Recht von einer gewissen Radikalisierungstendenz sprechen kann in diesem Zusammenhang. Und jetzt kommt die spannende Frage, nämlich, wo kommt das her? Und ich will gleich nochmal mit einem Seitenblick darauf aufmerksam machen, dass wir das wiederum ja nicht offenkundig allein in Ostdeutschland vorfinden, dieses Phänomen, auch wenn die AfD, Pegida und ähnliche Protestbewegungen im Osten besonders stark sind. Sie alle haben, denke ich, zur Kenntnis genommen, im Herbst 2017 zur Bundestagswahl, wie sich so ungefähr die Prozente verteilt haben in der Bundesrepublik. Also wir haben bei uns in Ostsachsen haben wir die schöne Situation, dass an die 30% die AfD gewählt haben in einigen Wahlkreisen. Sogar 32%, also die führende Partei in der Bundestagswahl und in Sachsen kurz vor der CDU platziert mit 0,1 Prozentpunkt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und wenn wir dem gegenüber mal Richtung Baden-Württemberg und Bayern schauen, da wo sie die höchsten Wahlergebnisse erreicht hat, die AfD, dann reden wir da eben von 12% ungefähr, ja? Also so 10, 11, 12%. Das ist natürlich ein Unterschied, ein offenkundiger. Also das spricht dafür, dass wir es mit einer besonderen Situation und Lage in den östlichen Bundesländern zu tun haben. Aber nochmal, mir kam es jetzt darauf an, dass wir den Blick weiten. Also erstens so sollten wir feststellen, dass nicht nur ein ostdeutsches Problem ist. Das wäre mir wichtig. Und das Zweite, dass wir es ja auch nicht nur in Deutschland vorfinden, sondern Italien, die Debatte kennen Sie auch grundsätzlich, also zwischen Lega Nord und die Fünf-Sterne-Bewegung und Partei. Und wir können nach Frankreich gehen und wir können gerne auch in die Vereinigten Staaten nochmal blicken. Also kurzum, es handelt sich, könnte man sagen, um ein europäisches und darüber hinaus weltweites, globales Problem. Von Lateinamerika will ich gar nicht anfangen erst. Da hat es auch noch eine andere Traditionslinie, auf die ich heute nicht eingehen kann, was aber spannend wäre, was definitiv spannend wäre. Gut, und die Frage ist jetzt also, wieso ist das so? Wie kann man das erklären? Und ich will mal drei harte Thesen in den Raum stellen und Sie können ja zunächst mal versuchen, innerlich sich mit diesen Thesen auseinanderzusetzen. Es wird im Übrigen im weiteren Verlauf auch nicht vollständig von mir aufgeklärt, sondern entweder teils implizit und teils können wir gerne darüber ins Gespräch kommen. Also die eine These wäre, na, das hängt alles irgendwie mit dem DDR-Erbe zusammen. Also kurzum, Sie haben es in der DDR mit einem autoritären Regime mindestens zu tun gehabt, einem Herrschaftsregime, das die Leute klein gehalten hat, wo es keine autonome politische Öffentlichkeit, keine entsprechenden politischen Parteien, keine Zivilgesellschaft gab. Also das, was es gab, war der berühmte Transmissionsriemen Richtung Parteiapparat. Und es gab wenig Fremde offensichtlich. Und die, die es gab, die wurden mit großem Argwohn beobachtet. Insofern ist auch die Xenophobie, die verbreitete in Ostdeutschland, gar kein Wunder. Also kurzum, es ist ein Erbe der DDR. Schluss, Punkt, aus. Und jetzt könnte man sich noch darüber streiten, ob denn Ihre Generation, wie soll ich sagen, wiederum von Ihren Eltern mehr oder minder infiltriert wurde, ja, indoktriniert wurde, sodass Sie das jetzt auch mit sich rumtragen. Oder ob das ein Effekt ist aus der Landschaft und dem Leben in den neuen Bundesländern, sei es drum. Also die erste These wäre, das hängt irgendwie mit der DDR zusammen, in allererster Linie. Zweite These wäre, das hängt eben nicht oder doch weniger mit der DDR zusammen und sehr viel mehr mit dem, was nach 1990, also nach der Vereinigung passiert ist. Und dann würde man über die Zumutungen nach 1990 sprechen, und insbesondere über die ökonomischen, sozioökonomischen Ungleichheiten zwischen Ost und West, die es gab und immer noch gibt. Und wir könnten zusammenfassen in der These von der ökonomischen Deprivation. Ja, also eigentlich wurden die Ostdeutschen enteignet, dauerhaft. Sie wurden zurückgesetzt, ökonomisch in die zweite oder dritte Reihe verbannt. Und dann würde man sagen, kein Wunder, dass die sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und sagen, nee, Leute, so wollen wir es eigentlich nicht weiterhaben. So. Und dann aus dieser Perspektive heraus die Systemfrage stellen. Ich will noch ein drittes Angebot unterbreiten. Das hängt mit der demografischen Entwicklung in den neuen Ländern zusammen. Und auch das ist Ihnen allen bewusst. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir bekanntermaßen in den 90er Jahren eine ganz massive Abwanderung aus den neuen Bundesländern erlebt haben, die im Übrigen nicht gleichförmig sich über die Sozialstruktur erstreckt hat, sondern die, und nochmal, ich glaube, das wissen Sie alle, insbesondere junge, karriereorientierte, besser qualifizierte und im Regelfall auch weibliche Personen umfasste, sodass wir zum Beispiel in Ostsachsen, das gilt aber auch für Südbrandenburg und die Uckermark, zum Teil Orte haben, das sind eher die kleineren, in den Großstädten, Mittelstädten ist das anders, wo wir ein Verhältnis von 2:1 haben. Also das heißt, auf 2 Männer kommt eine Frau. Das ist natürlich für die Frau sympathisch, für die Männer im Regelfall nicht so. Aber das zeigt, dass es eine spezifische Abwanderungsbewegung gegeben hat. Und wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, und das kann man statistisch völlig unkompliziert zeigen, kann man sich auch bei den Landesämtern anschauen, gibt etliche Untersuchungen dazu, dann wird man ganz sicher sagen können, dass es sowas wie einen Brain Drain gegeben hat, ja? Also einen Innerdeutschen. So. Und dann wäre die These, naja, und ich spitze das zu, Sie vergeben mir, aber um der Klarheit willen, es sind halt die zurückgeblieben, die sowieso schon eher die zu kurz gekommenen sind, die wenig Qualifizierten, die nicht in einer politischen Kultur zu Hause sind, wo es um Engagement, zivilgesellschaftliche Orientierungen, Demokratie und so weiter geht. Ja? Im Übrigen eine These, die tatsächlich, also insofern das ist jetzt keine Imagination von mir, nicht irgendwie, da bastel ich mir nicht irgendwas zusammen, die wurde Mitte der 90er Jahre auch sehr ernsthaft vertreten. Ja, als wir insbesondere aus dem Nordosten so einen starken, und auch aus Ostsachsen so eine starke Abwanderungsbewegung hatten. Zur Vollständigkeit gehört, dass ich Ihnen sage, dass wir seit 2014, wenn ich es richtig im Kopf habe, jedenfalls in Ostsachsen, ist das praktisch zum Erliegen gekommen. Also selbst bei den jüngeren Kohorten, also bei denen, die zwischen 18 und 29 Jahre alt sind. Und in Teilen gibt es sogar einen positiven Saldo. Das heißt, es wandern mehr wieder ein, auch in diese eher peripheren Regionen. Also es hält sich in dieser Altersgruppe ungefähr die Waage. Aber da wir uns hier heute jetzt auch nicht mit Demografie beschäftigen, mit Demokratie, aber nicht mit Demografie, will ich es dabei belassen. Also das wäre jedenfalls die dritte These, es hängt eher mit der Zusammensetzung der Bevölkerung zusammen. Ja, also wir haben in den ostdeutschen Ländern eher eine Bevölkerung, die nicht, ich spitze es nochmal zu, nicht so demokratieaffin ist. So, und deswegen wählen die eben eher autoritäre, populistische und vielleicht auch extremistische Parteien. Denn tatsächlich müsste man ja neben der AfD könnte man ja früher noch auf DVU, NPD und so weiter aufmerksam machen. Okay, ich werbe dafür, und das möchte ich jetzt noch ein bisschen entfalten, dass man sich mit einem Ansatz beschäftigt, der eher über Narrative und Diskurse versucht, das Ganze aufzuschließen. Und auch hier will ich das nicht begrifflich erklären, sondern hoffe, dass ich einfach anschließen kann an Ihr selbst eigenes Verständnis von dem, was man Narrative, also auf gut Deutsch gesagt Erzählungen und Diskurse, wir können auch gerne erstmal sagen, sowas wie strukturierte Diskussionen oder Kommunikationen behelfsmäßig, also dass man da ansetzt. Kurzum, dass es darauf ankommt, wie Menschen miteinander reden, wer eigentlich redet, was er redet, wie geredet wird und welche Botschaften, könnte man sagen, vermittelt werden. Also das, was wir auch so ganz landläufig unter einer Erzählung verstehen. Ja, die hat irgendwie ein Ende, sie hat hoffentlich auch einen Anfang, das sollte so sein. Und dann entfaltet man in der Erzählung irgendwie einen Plot. Also es gibt eine bestimmte Begründungsfigur, warum ist etwas passiert, und das legt sich irgendwie in der Zeit auseinander. Ja? Also es gibt eine temporale Struktur. Ja? Eine Geschichte muss anfangen und sie muss auch irgendwo enden. Die kann im Hier und Jetzt, das kann alles nur 3 Minuten dauern in der Erzählung, darauf kommt es nicht an, aber es ist eine Ordnung in der Zeit. Und wenn man an so ein Grundverständnis anschließt, ist man auch ziemlich nah bei dem, was man in der Wissenschaft, in den Sozialwissenschaften und Kommunikationswissenschaften darunter versteht. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist mal Ihnen zwei Erzählungen vorzustellen, die ein bisschen erhellen sollen, warum das insbesondere in Ostdeutschland so gelaufen ist, wie es denn bisher gelaufen ist. Und dann möchte ich versuchen, das noch ein bisschen zu umkreisen. Und dann, ich hatte es gesagt, das ein bisschen in diese Richtung auch Widerspruch und Transformation drehen. Also, das erste Narrativ könnte man das der materiellen und symbolischen Enteignung, Enttäuschung und Missachtung heißen. Das sind ja schon wieder kernige Worte. Also, Narrativ der materiellen und symbolischen Enteignung, Enttäuschung und Missachtung. Worum geht es dabei? Ich würde sagen, dieses Narrativ begann 1989, 90, und es setzt an der Selbstbefreiung der Ostdeutschen auf der einen Seite und dann aber relativ schnell, und ich denke auch diese Geschichte kennen Sie jedenfalls grundsätzlich, den Erwartungen an die deutsche Einheit, den Versprechungen, die gemacht worden sind, dieser Idee der Konföderation, dann auch der deutschen Einheit selbst und dem Vollzug am 3. Oktober 1990. Und wenn man sich das nochmal anschaut und vergegenwärtigt, dann wird man völlig umstandslos bei allen Beteiligten. Also Sie müssen vermutlich mit Ihren Eltern dann mal versuchen, ins Gespräch zu kommen, in erster Linie. Dann wird man relativ schnell finden, dass es eine Erwartung der Verbrüderlichung und Verschwisterung gegeben hat, der Angleichung und der berühmten blühenden Landschaften. Das, denke ich, wissen Sie auch. Ja? Also dieser Spruch, der eigentlich gar nicht von Kohl ist, den er sich dann aber zu eigen gemacht hat, sei es drum. Und diese Erzählung, die da begann, war eben die, dass wenn wir uns jetzt zusammentun, diese beiden Landesteile, und wenn das mit dem Beitritt, also der Übernahme der Basisinstitutionen der Bundesrepublik durch die neuen Länder und Ost-Berlin unkompliziert funktioniert und wenn die Ostdeutschen das annehmen, was sie sollten, weil es die beste demokratische Verfassung und Wirtschaftsordnung ist, die wir in Deutschland kennen, dann werden wir relativ schnell, und wenn sie sich anstrengen, dann werden wir relativ schnell eben zu diesen blühenden Landschaften kommen. Und insofern hat es sich in einer kurzen, wenn man so will, welthistorischen Zeit um etwas durchaus Besonderes gehandelt, nämlich dass der legitime Diskurs und sozusagen das Offizialnarrativ der Regierung vollständig, weitgehend jedenfalls, konvergierte mit den Vorstellungen und Erzählungen der ganz überwiegenden Masse der Menschen. Ja, also das, was die Regierenden wollten, damals die Koalition unter Helmut Kohl, und wir können ja auch noch die ostdeutsche Seite, also erst die DDR-Seite und dann die ostdeutsche Seite unter Lothar de Maizière und so weiter uns noch anschauen, und die breite Masse der Bevölkerung, also es gab ein paar Gruppen, die da quergeschossen haben und gesagt haben, nee, so wollen wir die Vereinigung als Beitritt eher nicht haben, aber das war eine relativ kleine Gruppe. Also wenn wir mal sagen, 3/4 zu 1/4, dann trifft man ungefähr die Verhältnisse, glaube ich, also 3/4 haben das umstandslos so unterstützt, wie die Regierung sich das auch vorgestellt hat und die sie tragenden Parteien, und 1/4 hat sich skeptisch gezeigt oder dagegen votiert. Und diese, also das ist mir jetzt wichtig, ja, dass diese Erzählung ganz unkompliziert, ja, bei denen vorhanden war und befördert wurde, die das Heft des Regierens und des Regierungshandelns in der Hand hielten, und denen der Bevölkerung, sozusagen denen der Herrschaft Unterworfenen. Das war, wenn man so will, weitgehend Konsens. Und das Interessante ist, es wurde ebenso gestützt durch die Massenmedien, und da meine ich jetzt nicht nur die öffentlich-rechtlichen Anstalten, sondern auch sozusagen alle privaten zwischen Bild und so weiter. Also wenn Sie da mal in die entsprechenden Archive gehen und diese ganz großen, dicken Balken sich anschauen zwischen Bild-Zeitung, aber das ist auch in der Süddeutschen und wie sie da alle heißen. Also das wurde sehr weit unterstützt und interessanterweise auch noch von den Sozialwissenschaften. Auch es gab ein kleines, sogar eine kleine Gruppe, die das kritisch gesehen hat, also diese Idee des Beitritts und der Beitrittsdynamik, dieser Angleichungsdiskurs, aber die allermeisten haben das mitgetragen. Also ein relativ großer Konsens, und das wirklich Spannende ist, dass dieser Konsens sehr schnell aufgekündigt wurde, eigentlich schon 1991 mit dem, was man heute so landläufig die Vereinigungskrise nennt, die erste. Also wir hatten diese massenhafte Arbeitslosigkeit, Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in den neuen Ländern um 30%, ja, gigantisch. Im Übrigen eine Geburtenrate, weil wir vorhin bei den demografischen Problemen waren, die weltgeschichtlich auch ziemlich einmalig war. Ja. In einigen Gegenden war es deutlich unter 1, das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Also auf 2 Menschen, die sich zusammentun, kommt nicht mal ein Mensch, der da neu entsteht. Das ist irritierend, war es auch. Und wir haben diese Massenentlassung gehabt, die Abwicklungen. Sie kennen jedenfalls grundsätzlich, glaube ich, das Wirken der Treuhandanstalt, die ja dazu gegründet wurde, schon zu DDR-Zeiten, um die volkseigenen Betriebe zu privatisieren, beziehungsweise zu reprivatisieren, da wo sie vorher in privatem Besitz waren. Und das ist, könnte man sagen, schon fängt der Streit an, ist das wirklich schiefgelaufen? Darauf kommt es nicht an, aber es gab jedenfalls diese krisenhaften Prozesse von massenhafter Arbeitslosigkeit, Unverständnis, dass man registrierte auf der westdeutschen Seite, eine gewisse Hochnäsigkeit von denen, die als Berater aus dem Westen in den Osten kamen und so weiter und so fort. Also massive materielle und symbolische Probleme, Konflikte, die da waren, und das hat eine erste deutliche Enttäuschungswelle bei den Ostdeutschen, jedenfalls bei den allermeisten, erzeugt. Und das könnte man mit einem Blick auf die Uhr jetzt fortsetzen. Also wichtig wäre mir, dass es tatsächlich eine ganz spannende Wellenbewegung ist, also wo man erst diese große Euphorie der Vereinigung hatte, dann dieses abrupte Abfallen 1991 mit der Krise, dann sammelte sich das wieder, die Wirtschaft sprang an, es gab einen Aufholungsprozess bis 97, kann man sich sehr schön anschauen von den tollen Grafiken, die ja überall auch einzusehen sind, zweistellige Wachstumsraten, Annäherung an den Westen, also im ökonomischen Bereich, und auch eine Öffnung, durchaus ein gewisses Aufeinanderzugehen. Ab 97 war das letzte Jahr, wo das funktionierte. Dann zog sich das, wenn man so will, wieder zurück für viele Jahre. Das heißt, die Wachstumsraten, die ökonomischen, blieben hinter den Westdeutschen zurück. Und auch auf der Anerkennungsseite, könnte man sagen, auf der symbolischen Seite, war es so, dass man doch größere Konflikte hatte, wie die Ostdeutschen sich verhalten. Ich erinnere daran, dass sowohl 1998 und dann auch 2002 ein bayerischer Ministerpräsident, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, jedenfalls sich zu dieser interessanten Aussage ja verstieg, dass die Ostdeutschen eben sozusagen nicht den Wahlsieg wegnehmen sollten durch ihr merkwürdiges Wahlverhalten. Ja, also man kann auch sagen, das driftete so wieder ein bisschen auseinander. Und dann haben wir diesen nächsten, wenn man so will, Einbruch 2004, 2005. Sie wissen, wovon ich spreche, nämlich von der Agenda 2010 und den Hartz I bis IV Gesetzen, wo es, wie Sie ebenfalls ja wissen, Massenproteste gegeben hat, insbesondere im Osten der Bundesrepublik. Es gab auch welche im Westen, aber deutlich stärker mit mehr Beteiligung und mit einem längeren Atem im Osten, also zwischen Magdeburg, Berlin, Rostock und so weiter, waren Leute über diese Sozialforen und Sozialproteste unterwegs und wollten das nicht annehmen. Und das ist ja auch ganz plausibel, weil die Wirkungen dieser Fundamentalreform im Osten eine viel stärkere war als im Westen, weil dort ganz einfach noch weniger Arbeitsplätze und insbesondere auch weniger gut Dotierte gab und es ja eh schon eine Massenarbeitslosigkeit zu verzeichnen war. So, mir kommt es mir so darauf an zu verstehen, dass das ein neuer Einbruch war, eine Enttäuschung, die gebrochen hat, also in der Wahrnehmung jedenfalls vieler, dieses Versprechen der blühenden Landschaften. Und zwar, und das ist wichtig, völlig unabhängig davon, wie man sich abstrampelt und was man da so unternimmt. Ja? Also man hat versucht, also das fing ja eigentlich 90 an, also bestimmte Berufsabschlüsse wurden nicht anerkannt. Dann musste man da zum Amt rennen, musste sich die anerkennen lassen. Dann hat die eigene Bude, das eigene Unternehmen zugemacht, was irgendwie abgewickelt wurde und verkauft wurde. Dann stand man da, dann hat man versucht, zum Teil das zu besetzen und selbst was auf die Beine zu stellen, was funktioniert hat oder nicht. Dann hat man sich umschulen lassen, hat nochmal einen Neubeginn gestartet und hat sozusagen nichts unversucht gelassen und hat geschuppert, bis es geht. Und dann kommt, nachdem man so den Eindruck hat, jetzt kommen wir auf die Beine, jetzt geht es so nach vorne, jetzt kann es endlich so werden, jetzt endlich erreichen wir den Westen. Das ist bei Ihrer Elterngeneration ein wichtiger Punkt. Dieser Horizont der Betrachtung ist nach wie vor präsent. Das zeigen viele Untersuchungen. Ich will es ja manchmal aber gar nicht mehr glauben, aber das ist trotzdem so. Ja? Also, dass da immer noch so ein bisschen das gelobte Land im Westen ist. Ich empfehle ja immer Richtung Bottrop oder Wanne-Eickel mal zu fahren, aber ich sage, Mensch, Kinder, wenn das gelobte Land ist, also nun, aber das hält sich hartnäckig, ja, also man kann auch Richtung Saarlouis fahren oder sowas, aber oder Bremerhaven, das ist die einen so, die anderen so, das ist mir auch klar, aber dieser Horizont, der ist, glaube ich, wirklich fest verankert und der wurde eben eigentlich ja schon in den 70er und 80er Jahren durch das berühmte Westfernsehen, das man ja in weiten Teilen der DDR sehen konnte, verankert, ja, diese Fernsehwirklichkeit, aber das hat sich fortgesetzt bis in die 90er Jahre, ich würde sagen sogar bis heute. Und mir kommt es also darauf an, dass man diesen Knick versteht, ja? Also diese Abbruchkante, wenn man so will. Ja? Dass man sich bemüht und macht und tut mit diesem Versprechen, wenn ihr das tut, dann kommt ihr auch auf einen grünen Zweig. Ja? Dann werdet ihr das Niveau des Westens erreichen, dann gibt es diese blühenden Landschaften. Und dann kommt so ein bisschen so ein April-April-Effekt. Oh nee, das wird jetzt doch nichts. Das ist uns doch zu teuer, das dauert zu lange, das geht nicht, die Kassen sind leer, was machen wir da? Machen wir eine große Reform? Naja, dann müsst ihr euch mal ein bisschen bescheiden. Das eben nicht. Dann geht es an eure Ersparnisse und dann geht ihr eben runter auf Hartz-IV-Niveau. Das hat für viele wirklich auch einen Einbruch, ja, also im Bewusstsein und in der Wahrnehmung der Gesellschaft und der Verantwortlichen bedeutet. Ja? Also wenn man so will, einen weiteren, aber ich denke einen sehr nicht nur schmerzhaften, sondern für viele auch durchaus endgültigen. Ja? Sodass genau das, von dem ich da vorhin sprach, Stichwort Populismus, also die da oben, wie hier unten, die kriegen gar nicht mit, wie es uns geht, die machen, was sie wollen, die sind sozusagen korrupt, vom Kapital abhängig, was auch immer. So, und das Unangenehme ist, dass man das jetzt noch weiter fortführen kann. Und jetzt kommen wir langsam in eine Zeit, die Sie alle selbst ja schon sehr aktiv erlebt haben und bewusst, hoffe ich jedenfalls. Also ein Stichwort wäre Finanz-, Kapital- oder Staatsschuldenkrise. Da gibt es ja auch 25 verschiedene Begriffe. Also das, was wir heute so landläufig unter Griechenland-Krise verstehen. Also irgendwie sollten da Milliarden jetzt den Griechen irgendwo hineingesteckt werden oder wurden. Und jetzt haben viele Ostdeutsche, und wenn man das, was ich jetzt versucht habe zu skizzieren, einigermaßen plausibel findet, dann wird man auch den nächsten Schritt plausibel finden. Die haben gesagt, wie, Augenblick, nur dass ich den richtig verstehe. Uns zieht ihr sozusagen den Hocker unterm Hintern weg und dann sind da irgendwo Leute auf irgendwelchen Inseln, die ich noch nie mehr im Leben gesehen habe, von denen ich auch gar nicht wüsste, was ich mit denen teile. Ja, und für die soll ich jetzt gerade stehen, was die verbockt haben da mit ihren eigenen Staatsschulden, dass die da irgendwas sozusagen auf Pump finanziert haben über 10 oder 20 Jahre. Wie komme ich denn auf die Idee? Ja? Und dass die Ostdeutschen nicht so ein Verhältnis zu Europa haben konnten und bis heute haben können, wie die Westdeutschen nach einer langen Erfahrung der europäischen, zunächst westeuropäischen Integration. Man möchte fast sagen, das liegt auf der Hand. Aber entscheidend ist, dass das eine Form einer Entfremdungs-, nicht nur einer Enttäuschung, sondern einer Entfremdungserfahrung ist. Ja, wieso steht denn unsere Regierung für Leute ein, also nicht für uns, sondern für Dritte, ja, mit denen wir gar nichts zu tun haben? Wie kann das eigentlich sein? Welcher Logik folgt denn das? Haben die nicht den Eid, ja, Grundgesetz sozusagen auf das deutsche Volk geschworen? Wie war denn das? So. Und kaum hatte man sich davon erholt, Sie wissen alle, Hartz IV, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, woran das jetzt im Einzelnen lag und welche begünstigenden Faktoren, aber Fakt ist ja, wissen wir alle, die Arbeitslosigkeitsraten sind gesunken, das hängt auch mit dem demografischen Wandel zusammen, mit einer Weltkonjunktur, wie gesagt, würde ich jetzt ungern ins Detail gehen wollen, aber Fakt ist, dass sich die Lage einfach gebessert hat und viele wieder Hoffnung schöpften, ja, und nach vorne blickten. Wie gesagt, dann kam diese Griechenland-Geschichte. So, und kaum hast du das ausgestanden, also es ist so ein bisschen wie so ein Jojo, ne? Also du bist gerade so durch, zack, kommt das Nächste. Und was ist jetzt? Ja, jetzt ist es eben diese Migrationskrise. Jetzt kommen da auf einmal Hunderttausende aus dem subsaharischen Afrika, aus dem Irak und Afghanistan. Ja Gott, was habe ich denn mit den Leuten zu tun? Und wieso? Also ich habe diese Unterhaltungen wirklich gehört und sie zum Teil auch selbst geführt. Die kriegen alle sofort, wenn die da kommen, kriegen die sofort ein Handy. Ich weiß es ganz genau, ich habe es gesehen. Ja, so. Und also ich trage das jetzt so scherzhaft vor, dabei ist es ja nicht geblieben, ja. Also die Wahrnehmung war und zum Teil ist auch noch wieder. Ja? Also es gibt Leute, die gehören gar nicht zu diesem Volk, die sind gar nicht Teil dieser Bevölkerung. Eigentlich haben die auch gar keinen Anspruch auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen. Die kriegen das aber, ohne dass sie dafür je den Finger krumm gemacht haben. Uns nochmal, ja, haben sie bei den Hartz-IV-Reformen, da ist alles zur Disposition gestellt worden, was wir aufgehäuft hatten. Ja? Alle Versprechungen sind gebrochen worden. Ich will nicht die Frage stellen, was davon stimmte oder nicht stimmt, sondern ich möchte, dass Sie verstehen, dass das eine eben erzählerische, narrative Logik entfaltet, ja? Die sozusagen in sich selbst ruht. Und wenn die mal ausgebildet ist, dann entfaltet die eine wirkliche Handlungsmacht, ja? Die ist wirksam. Wir beobachten dann die Realität durch die Brille dieser Erzählung. Und die Erzählung besteht eben darin, wir strampeln uns die ganze Zeit ab, ja? Und man tritt uns eigentlich hintereinander weg in das Gesäß. Ja? Also was immer wir machen, wir werden eigentlich enteignet, wir werden missachtet. Und enteignet ist im Übrigen auch ganz wörtlich gemeint, weil nach 1990, ne, sind ja viele tatsächlich, jetzt nicht nur die volkseigenen Betriebe, in Anführungsstrichen enteignet worden, sondern zwischen Datschen, Mietverhältnisse und oder Berufsqualifikationen, ja, wo man den Eindruck hatte, ich habe da etwas aufgebaut in vielen, vielen Jahren, zur DDR-Zeit, und jetzt reißen die mir das weg. Also so war die Einheit nicht gemeint. Ne? Und das, wie gesagt, ist jetzt so ein Fluss, der entsteht, der ein bisschen in sich ruht und der, denke ich, sehr wirkmächtig ist bis heute. und wie ich denke auch begründen kann, also eine wichtige Begründungsfolie für das ist, was ich vorhin so kurz mit Populismus und Radikalismus umrissen habe. Also um es mal vorwegzunehmen, wenn man sich die Erfolge sowohl der PDS wie der Linken in den neuen Bundesländern anschaut in den 90er Jahren und jetzt eben das mit der AfD, ist das für mich eine wichtige Erklärung, warum die solche Erfolge hatten, weil das nämlich Parteien waren, die genau die These vertreten haben, also die eigentlich weitgehend diesem Diskurs oder dieser Erzählung folgten und sozusagen Gegenmittel versucht haben, geltend zu machen. Ja? Also was muss man anders machen, und zwar ganz anders machen, damit das nicht weitergeht? Die Linke hat sich dann so ein bisschen aus diesem Diskurs verabschiedet, aus verschiedenen Gründen, die, wie ich denke, auch nicht hierher gehören. Und die AfD hat das dankbar, glaube ich, übernommen. Also wichtig scheint mir zu sein, dass, wenn man das nochmal aus so einer systematischen Perspektive sich anschaut, ich versuche das jetzt auch ein bisschen zu kürzen, weil ich schon wieder sehe, wie die Zeit saust. Ich habe mir nochmal zwei, drei Daten aus dem Sachsen-Monitor 2017 rausgesucht, also nur um das ein bisschen nochmal zu untermauern mit zwei, drei Daten. Im Jahr 2017, 58% der Befragten sehen für sie auch persönlich eine Ungerechtigkeit in der Nachwendezeit. Also 58% sind der Meinung, dass ihnen Unrecht in der sogenannten Nachwendezeit widerfuhr. 61% sehen die Leistungen der Ostdeutschen zu wenig gewürdigt, also auch da eine deutliche Mehrheit. Und selbst nach bald 30 Jahren haben noch 43% der Sachsen festgestellt, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Das sind ziemlich harte Werte. Und man könnte jetzt auch noch ein paar andere beibringen. Ich will es mal dabei belassen, um es übersichtlich zu halten. Und würde jetzt gerne noch mal fragen, warum die Ostdeutschen in dieser Erzählung die Folgeüberlegung anstellen konnten, die dann auch, wie gesagt, durch bestimmte Parteien aufgegriffen worden sind, dass es insgesamt die politische Klasse ist, dass es die politische Elite ist, ja vielleicht sogar das gesamte politische System, das ganz einfach die Versprechen nicht gehalten hat, das sich als dysfunktional, als, wenn man so will, korrupt erweist, dass also diese gesamte Enttäuschung, die man erlebt hat, diese Missachtung trägt, dass man also diese politische Klasse, das politische System adressiert, also die Regierenden selbst, die politischen Institutionen, die Parteien, wenn man sich die Vertrauenswerte mal anschaut, die sind im Osten nach wie vor systematisch geringer, sind im Westen auch gesunken, aber im Osten noch geringer. Also wenn es darum geht, vertrauen Sie dem Parlament, vertrauen Sie politischen Parteien, dann sind das zum Teil katastrophale Werte. Also nochmal, ich glaube, dass die Politik, ja, die etablierte Politik eben adressiert wurde. Das wäre ja auch ein Zeichen für Populismus. Und wenn man jetzt nochmal verstehen will, warum das so ist, dann würde ich mindestens mal diese, ich glaube, vier Punkte sind es, nennen. Nee, jetzt sind sogar nur drei, wie schön. Punkt 1, der Westen hat, der Westen sage ich jetzt, Sie wissen, was ich meine, also die Bundesrepublik hat bis zu einem gewissen Grade selbst dafür gesorgt, dass man die politische Klasse und auch die Exekutive, die Regierung dafür verantwortlich macht, weil in den ersten Jahren nach der Vereinigung wir es tatsächlich mit einer sogenannten Stunde der Exekutive zu tun hatten. Also die klassischen politischen Interessenvermittlungsinstitutionen und Repräsentativinstitutionen bis zur Zivilgesellschaft hinunter waren zunächst schwach und an den Entscheidungen, an den wesentlichen Entscheidungen über den Gang der deutschen Einheit nicht beteiligt. Also wenn man es zuspitzen wollte, nach allem, was wir heute wissen, ist das Allermeiste tatsächlich in der berühmten Kanzlerbaracke in Bonn ausgekaspert worden. Ja? Unter wenigen Leuten, also mit Rücksprache, so funktionieren zum Glück, kann man sagen, unsere Systeme. Aber es gab eine deutliche Federführung des Kanzleramts, des Bundeskanzlers selbst und seiner Getreuen, also des engsten Führungszirkels. Und so wurde das dann auch jedenfalls in den ersten Jahren tatsächlich, na, heute nennt man es so neudeutsch top-down, ja, also so von oben durchgedrückt. Ja? Also die obersten Behörden haben da so nach unten durchgestellt und was die da unten dachten und wollten und machten, hat eigentlich keinen so richtig interessiert. Der Punkt ist, ich will darüber gar nicht richten, damit ich nicht missverstanden werde. Ja, bei einer solchen Umwälzung geht es vermutlich gar nicht anders. Darüber können wir streiten, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, Viele Ostdeutsche haben das so wahrgenommen, dass die neuen Freiheiten, auch politischen, also ihre Parteizugehörigkeit und da, wo sie sich engagierten in die Bürgerbewegung, dass das völlig egal war, ob die da irgendwie was machen oder nicht, ja, weil die Entscheidungen irgendwo anders getroffen werden. Also böse Zungen würden jetzt sagen, na, das ist wie damals im Zentralkomitee oder im Politbüro. Ja. Und sowas hört man im Übrigen auch heute verschiedentlich in den entsprechenden Protestbewegungen. Zweiter Punkt, die meisten DDR-Bürger, Gelernten, wie wir sie es ja manchmal selbst bezeichnen, gelernten DDR-Bürger, vertreten bis heute ja sehr zu Recht vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte die Auffassung, dass nicht der Einzelne an seinem Schicksal in erster Linie schuld ist, sondern tatsächlich die Kollektive und das soziale System. Ja? Also man könnte sagen, so eine Art kollektivistische Einstellung gegenüber einer bürgerlich-individualistischen. Also jeder ist schon irgendwie auch seines eigenen Glückes Schmied, aber in den Grenzen, in den Rahmen durch die Gesellschaftssysteme. Das war ja eine Überzeugung des Marxismus-Leninismus, dass nicht der Einzelne sein Schicksal macht, sondern dass das so vorgegeben ist durch seine Klassenzugehörigkeit und durch die Systeme. Und wenn das so ist, dann ist man natürlich für das, was einem jetzt widerfährt, auch gar nicht in erster Linie selbstverantwortlich, sondern es ist eine Systemfrage. Ja? Also die alten Überzeugungen und Kulturen und Ideologien, denke ich, haben da auch eine Rolle gespielt. Und dann könnte man als dritten Punkt noch sowas wie die Vermeidung einer kognitiven Dissonanz, schönes Wort, könnte man noch einbringen. Was ist damit gemeint? Also kognitive Dissonanz ist irgendwie die Dissonanz, die hier oben im Kopf stattfindet, also auf der Erkenntnisebene. Und das ist eigentlich ein relativ gut eingeführter Begriff der Sozialpsychologie. Da geht es darum, dass wir versuchen zu vermeiden, Dinge, die sich, wenn wir sie wahrnehmen und beurteilen, hart widersprechen, die gleichzeitig für wahrzunehmen. Dann versuchen wir das zu glätten und dann ist das eine wird dann nur so halbrichtig und das andere wird so hingedacht, dass es zu dem anderen passt. Also das machen wir alle. Ja, also es hat nichts mit Ostdeutschen zu tun. Wir alle versuchen, kognitive Dissonanzen zu vermeiden, sondern ein relativ homogenes Weltbild und ein Verständnis der Welt zu entwickeln. Und bei den Ostdeutschen könnte man jetzt sagen, dass sie zur Vermeidung kognitiver Dissonanzen diese Systemebene und die politische Klasse umstandslos adressiert haben, weil sie ansonsten tatsächlich hätten akzeptieren müssen, dass es erstens auch andere Ostdeutsche gab, die sich sozusagen an dem Ausweiten der DDR-Wirtschaft beteiligt haben, dass sie vielleicht selbst an bestimmten Stellen geschlafen haben und sich gar nicht so engagiert haben, wie sie gerne dachten, sondern das war so ein Strohfeuer und dann schlief das so ein bisschen ein und ich weiß, wovon ich rede. Das war auch so. Also nach der revolutionären Emphase, auch da ist die DDR gar kein Sonderfall in der Weltgeschichte, das ist immer so. Nach dem großen Hoch und wenn sich alle feiern, die Revolution, wenn man die Umstände radikal ändert, das Unterste zu Oberst kehrt, dann gibt es so eine Luftsack-Situation. So, oh, jetzt reicht es, wollen wir mal Pause machen. Schluss, jetzt gehe ich mal. Also ich kenne viele persönlich, mit denen ich damals in Berlin zusammenlebte, die dann auch gesagt haben, so, jetzt haben wir 3 Monate Revolution gemacht, jetzt möchte ich mal Paris sehen. Das fand ich vollständig legitim, nur hat dann die Revolution warten müssen und wir wissen ja, die wartet dann meistens nicht, dann ist irgendwann andere passiert. Also, da gibt es so eine Art, so einen Effekt der revolutionären Malaise, ja, also so ein bisschen das Jammertal und ich glaube, dass die Ostdeutschen, dass es ihnen ganz gelegen kam, vielleicht kann man es so formulieren, es kam ihnen ganz gelegen, dass sie umstandslos adressieren konnten, das ist die böse Treuhandanstalt, ja, die uns hier platt macht und das sind die Regierenden, das hat mit uns eigentlich wenig zu tun. Also, was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass das deutlich untersetzt hat, diese Dynamik, über die ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe und dass es sich, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ich muss dann auch sehen, wie ich gerade feststelle, ich kann nicht mehr so lange jetzt rede, sonst halte ich mich an meine 40 Minuten nicht, dass es sich um einen Diskurs handelte, um eine Erzählung, die zwar einerseits an eine legitime Erzählung anschloss, also von 89, 90, also ich sprach ja vorhin davon, dass das alle unterstützt haben, dass es bald diese blühenden Landschaften geben wird, aber wenn man so will, es gab dann sowas wie einen fortschreitenden Riss in der Gesellschaft, hier diese jammernden, unzufriedenen, missachteten Ostdeutschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Institutionen des bürgerlich-parlamentarischen, repräsentativen Systems, der Massenmedien bis zur Wissenschaft hinein, die sich alle gefragt haben, was machen die, was treiben die denn da eigentlich? Ja? Also wo es auch Erklärungslücken gab, wo man sich nicht damit anfreunden wollte, dass da etwas schief lief, sondern wo es zum Teil verrätselt wurde, kann man sagen, aber in jedem Fall es einen, sagen wir mal, einen moralischen Duktus gab, dass die Ostdeutschen jetzt mal zusehen sollten, dass sie das da mit ihrer Jammer-Ossi-Geschichte nicht übertreiben. Ja? Also insofern waren viele Ostdeutsche über viele Jahre gezwungen, in Anführungsstrichen, das eher in sozialen Nahbeziehungen, in informellen Kreisen zu verhandeln. Ich sagte vorhin schon, dass ja interessanterweise auch die Linke, nachdem sie sich mit der WASG vereinigt hatte, 2005, versucht hat, sich so ein bisschen von dem Ostparteien-Image zu befreien, was auch ganz richtig war, denn man hat sich ja mit einer Partei vereinigt, wo es viele westdeutsche Mitglieder gab, also eben der Wahlalternative, und hat sich dann nicht mehr so explizit mit ostdeutschen Problemlagen beschäftigt, wie das vorher der Fall war, weswegen man da durchaus von so einer Art Vertretungslücke sprechen kann. Wenn Sie so ein bisschen beobachten, wir machen dazu gerade ein Forschungsprojekt, da geht es um die Vertretung der Ostdeutschen in den bundesdeutschen Eliten. Und da kann man nach dem, was wir heute schon wissen, sagen, die sind deutlich unterrepräsentiert. Punkt, Schluss, aus. Also bis auf die politischen Eliten, da sind sie relativ proportional vertreten, was verrückt genug ist, denn die werden ja adressiert, ich sagte es gerade. Aber ob wir in die Wirtschaftseliten schauen, in die Judikative, also in das Rechtssystem, bei den Gerichten, ob wir in die Militärspitze blicken oder in die Wissenschaft, es gibt ganz klar eine Unterrepräsentation der Ostdeutschen. Und das, was wir vor ein paar Jahren uns mal angeschaut haben, Stichwort Massenmedien, auch da kann man zeigen, dass die Ostdeutschen nicht besonders gut wegkommen. Also ich formuliere das mal so ganz vorsichtig. Also nicht nur, dass sie da auch nicht vertreten sind an den Spitzenpositionen, sondern dass auch ein Bild des Ostdeutschen und der Ostdeutschen und Ostdeutschlands gezeichnet wurde, dass man eben zusammenfassen kann als eine subalterne, abgehängte, periphere Region. Ja? Also man könnte es so ein bisschen zusammenfassen, Mädel, wenn du was werden willst, dann sieh mal zu, dass du deinen Koffer packst. Also da solltest du nicht bleiben. Ja? Gibt es auch eine ganze Reihe, wie ich finde, auch sehr guter Untersuchungen dazu. Man kann das jetzt verfolgen bis hinunter in die Literatur, in die Kinofilme, ja, also wo die Ostdeutschen eher als Witzfiguren gezeichnet worden sind. Es gab ja auch eine Show dazu. Also die wirklichen Reißer, wo ostdeutsche Themen behandelt wurden in den 90er Jahren, waren ja, also entweder Witzshows oder es waren Satiren oder komische Filme. Und das Interessante ist, dass aus einer diskursiven Logik betrachtet, dieses komische Umgehen, kann man sagen, auf der einen Seite durchaus befreiende, emanzipative Wirkungen haben kann, aber zunächst mal eigentlich diese Subalternisierung, also dieses Zurückstellen der Ostdeutschen vollendet. Ja? Also man kann auch noch über sie lachen. Ist das nicht schön? So. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, bin auch einigermaßen durch, will nur auf ein zweites Narrativ hinweisen, das dieses erste ergänzt und diese populistischen Bewegungen und auch die Radikalismen, glaube ich, erst angemessen zu erklären gestattet, nämlich ein Narrativ der Empörung und des Protestes. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen aber nicht mehr ausführen, aber ich vermute mal, dass Sie da auch aus Ihren eigenen Erfahrungen unproblematisch anschließen können. Ich sprach vorhin über diese Streikbewegung Anfang der 90er Jahre. Vor allen Dingen müsste man aber nochmal den Umbruch 1989-90 selbst sich anschauen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für die Ostdeutschen, denn sie hat ihnen gezeigt, dass auch ein scheinbar festgefügtes Herrschaftsregime zu stürzen ist. Und zwar, und das ist jetzt wichtig, nicht durch die Kernerarbeit in zivilgesellschaftlichen Organisationen oder politischen Parteien, das konnte man ja im Osten gar nicht, ne? Also jenseits der Blockparteien, die auch eine durchaus auch positive Rolle gespielt haben bis zu einem gewissen Grade, darum geht es mir jetzt aber nicht, sondern mir geht es darum, dass die Urerfahrung war, wir machen eine Revolution und fegen eine politische Klasse, ein Herrschaftsregime weg, ja? Wir jagen sie davon. Und an diese Urerfahrung, im Übrigen auch getragen durch alle, die da nicht teilgenommen haben, und es bleibt ja dabei, dass es eine Minderheit war, die die Revolution gemacht hat, es machen immer Minderheiten die Revolution, aber das lassen wir jetzt mal rechts oder links liegen, Jedenfalls ist das auch eingegangen in diesen Kanon, dieses Narrativs, ja, was haben die Ostdeutschen geleistet, wir haben uns selbst befreit, wir haben die Revolution gemacht. Und wenn Sie sich heute mal mit Pegida-Anhängern oder mit AfD-Anhängern auf dem Lande unterhalten, dann kommt Ihnen, tritt Ihnen genau das entgegen. Wir brauchen eine Revolution, ist ganz klar. Das ist da wieder so eine politische Klasse, ja, die verkrustet ist, die sich nicht bewegen kann, die nicht auf uns hört, ja, die völlig taub ist und blind, die Probleme gar nicht sieht. Das sind wieder die da oben. Also was müssen wir machen? Wir müssen durch Protestaktionen, also bis hin zu einer Revolution, müssen wir die da oben runterholen. Ja. Und auch das dockt eben auf eine sehr interessante, ambivalente Art und Weise an die Geschichte und die Erfahrungshaushalte der Ostdeutschen an, sowohl die DDR-Erfahrung, wo es eben diese freie politische, zivilgesellschaftliche Szene nicht gab, an diese Protest- und Revolutionserfahrung 89-90 und auch die Protest- und Revolutionserfahrung in den Jahren danach. Da, wo es Reformverbesserungen gegeben hat, speisten die sich wesentlich aus dieser Protestgeschichte, ja? Also selbst bis Hartz IV hinunter. Sodass bei vielen Ostdeutschen, das wäre jetzt mal meine harte These, tatsächlich sich einwurzeln konnte, diese Vorstellung, das kommt gar nicht drauf an, dass wir uns in zivilgesellschaftlichen Organisationen, die politisch orientiert sind oder politischen Parteien, wesentlich engagieren, wovon eine Demokratie jedenfalls idealtypischerweise lebt. Sondern eigentlich ist das Wichtige, dass wir uns gegenseitig abstimmen, dass wir nach vergleichbaren Werten und Vorstellungen gucken und dass wir uns dann in Protestbewegungen sammeln, um unsere Interessen durch Protestbewegungen, Protestaktionen durchzudrücken. Also etwas, was in etablierten Demokratien bestenfalls ausnahmsweise vorgesehen ist. Also ist immer möglich, aber das ist nicht der normale Gang der Dinge. Und meine These ist, dass bei vielen Ostdeutschen, gerade der älteren Jahrgänge, das ziemlich tief hier oben im Kopf und in den Herzen steckt. Und die Parteien, jetzt bin ich wieder bei AfD und Pegida, die haben das aufgenommen. Die haben diese Idee aufgenommen, sie haben sie fortgeführt, sie haben sie systematisiert und viele Ostdeutsche erkennen sich in diesen Bewegungen und Parteien wieder. Das gilt eben auch für die AfD. Und Sie wissen es ja alle, dieser Diskurs Lügenpresse, ja, Staatsmedien. Ja, das ist genau dieser Duktus, diese Idee, diese Mentalität, getragen durch diese Erfahrungen. Die machen da, was sie wollen, wir kommen da gar nicht ran, wir sind da nicht vertreten, ja, wir sind sozusagen fremdbestimmt. Das hat sich fortgesetzt und konnte sogar verstärkt werden. Und ich werbe dafür und komme damit auch zum Schluss, denn ich möchte noch vier kleine Thesen vortragen und dann soll es das von mir auch gewesen sein. Diese Narrative und diese Erzählungen sind, wie gesagt, unglaublich wirkmächtig und sind jedenfalls in der Lage, nicht sie allein, aber sie auch, um zu erklären, was an populistischen Strömungen und auch an Radikalisierungsprozessen im Osten in den letzten Jahren passiert ist. Und ich würde gerne zum Schluss in vier Punkten, wenn Sie mich das noch vortragen lassen, jetzt ein bisschen zur Transformation und Widerspruch. Ich habe ja gesagt, ich will es so ein bisschen von hinten aufnehmen, möchte dazu noch ein paar Sätze sagen und das ausdrücklich verallgemeinern, also über diesen ostdeutschen Fall hinaus. Erste These wäre, dass alle gesellschaftlichen Transformationen, und wir wollen jetzt mal die Vereinigung damit einbeziehen, also dass alle großen gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse, das würde für die Novemberrevolution 1918, da wir sie ja gerade gefeiert haben, genauso gelten wie für 89. Meine These ist aber, das gilt auch für das, was vor uns steht an gesellschaftlichen Veränderungen im 21. Jahrhundert. Ob Sie das jetzt sozialökologische Transformation, zweite große Transformation oder sonst wie heißen, ist mir völlig egal. Also die These wäre, unsere Gesellschaften werden mit Sicherheit die nächsten 50 oder 100 Jahre nicht so weiter funktionieren können, wie sie jetzt gerade funktionieren. Dann dreut ein relativ schnelles und wirkliches Ende. So, und bei solchen gesellschaftlichen Transformationen, also grundstürzenden Umwälzungen, könnte man vielleicht sagen, wird es immer Ungleichheiten und, wenn man so will, Gewinner und Verlierer geben, und zwar systematischer Art. Die Idee, die uns manchmal in unseren demokratischen Systemen des Westens, will ich das jetzt mal so nennen, eigen ist, dass wir glauben, man könne auch solche Großreformen und großen Umwälzungen zu Nutz und Frommen aller, sozusagen ohne krasse Ungleichheiten, ohne krasse Zumutungen, ohne Enteignungen durchführen, halte ich mit Verlaub für eine Grille. Das geht nicht. Und sich damit aktiv auseinanderzusetzen, dass es dann diese Ungerechtigkeiten geben wird, das ist ja schon mal was, denn dann kann man damit anfangen umzugehen. Wenn man aber in der Vorstellung lebt, man kann das so hinbiegen, dass das sozusagen allen wohlgefällig ist, dann tritt oft das Gegenteil genau dieser schönen Intention ein, ne? Dass es dann eher noch schärfere Ungleichheiten gibt, weil man sie eben gar nicht beobachtet, weil man sie gar nicht wahrnimmt und weil man mit ihnen gar nicht umgehen will. Erster Punkt. Zweite These. Dabei ist Widerspruch, und ich meine mit Widerspruch jetzt eben das Artikulieren einer anderen Auffassung, einer anderen Meinung, anderer Ideen und Interessen, hochgradig wichtig. Einerseits gehört Widerspruch ganz offensichtlich zu unseren politischen Systemen. Wir realisieren Integration und Lösung über Konflikte, was im Übrigen auch immer wieder unterschätzt wird. Ja? Ohne politischen Streit und ohne harte politische Interessenauseinandersetzung kann unser politisches System gar nicht funktionieren. Also insofern sind wir der Sache nach das Gegenteil einer Konsensdemokratie, auch wenn uns das manchmal im politischen Prozess ganz anders entgegentritt. Könnte man jetzt noch weiter ausführen, will ich nicht machen, sondern will, Stichwort Widerspruch, nur sagen, dieser Widerspruch gehört zu Transformationen eben dazu. Das ist wichtig, ja? Man könnte es sogar eben so formulieren, ohne fundamentalen Widerspruch, Konflikte und Kämpfe, also wenn wir die nicht beobachten, haben wir es nicht mehr in der Transformation zu tun. Das ist ein Ausschlusskriterium. Ja, das gehört dazu. Und damit sollten Gesellschaften, wenn sie sich jedenfalls demokratisch heißen, umgehen. Und zwar, wenn man so will, methodisch eigentlich. Ja? Also nicht einfach so, ist halt so, dann gucken wir mal. Sondern das sollte man reflektieren. Und ich würde sagen, dass es auf der einen Seite sowas wie einen stummen Widerspruch gibt. Und das ist einerseits Abwanderung, das hat Albert O. Hirschman, ein amerikanischer, eigentlich österreichischer, großer politischer Philosoph und Soziologe schon vor vielen, vielen Jahren thematisiert. Also wenn die Menschen mit einer Situation unzufrieden sind, dann gibt es schlicht folgende Alternative, entweder Widerspruch oder Abwanderung. Entweder verhältst du dich dazu und versuchst sie zu ändern oder du haust ab. Jedenfalls in einigermaßen liberalen Gesellschaften, wenn man die Möglichkeit hat, abzuhauen. Da hat er sich im Übrigen auch die DDR angeschaut. Spannend, ne? Und die Veränderung 89, 90. Also es gibt sowas wie einen stummen Widerspruch, in dem die Leute physisch migrieren. Es gibt ja aber auch sowas, wissen Sie alle, wie eine innere Emigration. Ne? Dann verschwinde ich, artikuliere keinen Widerspruch mehr, weil ich nämlich den Eindruck habe, da oben kommt sowieso nichts an. Es wird ja sinnlos, dass ich das mache. Und dann ist es aber wie der berühmte Dampfkessel. Ne? Also das fresse ich dann in mich hinein und dann kann die Situation kommen, wo es schlicht und ergreifend explodiert. Und das wäre dann der offene Widerspruch, den auf der einen Seite Gesellschaften aushalten müssen, demokratische Gesellschaften. Wir sollten uns aber auch darüber im Klaren sein, das wäre jedenfalls meine These, dass auch in unseren demokratischen Gesellschaften der Widerspruch ungleich bedeutsam ist. Klingt ein bisschen kryptisch. Was ich damit meine ist, es gibt sowas wie einen legitimen Widerspruch, den generiert das Herrschaftssystem, das Herrschaftsregime selbst in gewisser Weise mit. Also durch Regierung und Opposition. Ja, da gibt es einen legitimen Widerspruch. Es gibt aber auch einen Widerspruch, der nicht so legitim ist. Und das ist natürlich und naheliegenderweise ein solcher, der an die Systemgrenzen sich heranwagt und vielleicht sogar die Systemfrage stellt. Also der in Frage stellt, ob das System so, wie es ist, eigentlich gut ist und richtig ist. Und in demokratischen Gesellschaften, obwohl es da viel besser aussieht als in autoritären oder totalitären ganz und gar, gibt es aber auch Mechanismen, die sind eben nur nicht autoritäre Mechanismen, solche Minderheitenmeinungen und Meinungen, die die Systemfrage stellen, zu marginalisieren. Auf der einen Seite muss das so sein, sonst könnten diese Systeme sich nicht stabilisieren. Auf der anderen Seite würde ich die Frage stellen, ob es uns nicht gelingen sollte, angesichts auch der zukünftigen Herausforderungen nochmal darüber nachzudenken, wie man anders mit ihnen umgeht. Also, weil wir sehen, nochmal, Populismus, Radikalismus, was passiert, wenn die durch bestimmte Mechanismen, die ich jetzt nicht mehr erklären kann, aber die liegen zum Beispiel in solchen Diskursen, in massenmedialen Verteilungen, Ressourcenverteilungen begründet, dass die nicht zur Sprache kommen oder nur marginal zur Sprache kommen, wie das die vielen Meinungen der Ostdeutschen waren, also was ich jetzt die ganze Zeit versucht habe zu skizzieren, ja? Die standen sozusagen in der zweiten oder dritten Reihe. Und dann kauft man sich möglicherweise ein, genau das, was ich beschrieben habe, nämlich diese unglaubliche Enttäuschung und so eine Art Gegenmobilisierung dann eben in populistischen oder sogar radikalen Bewegungen. Deswegen nochmal glaube ich, dass wir darüber nochmal neu nachdenken müssen, wie unsere auch demokratisch-republikanischen Verhältnisse funktionieren, weil wir ansonsten, und das ist die vierte und letzte These, eben auf der einen Seite diese populistischen Versuchungen haben, denen man erliegen kann, oder sogar solche Radikalisierungstendenzen erleben kann, Stichwort NSU. Und auf der anderen Seite, und das ist mir nochmal ein wichtiger Punkt und vielleicht ein ganz sinnvolles kleines Schlusswort, wir vergeben uns auch Chancen in unserer eigenen gesellschaftlichen Entwicklung. Denn wenn diese Stimmen eher ungehört oder marginalisiert bleiben, wie der Ostdeutschen über viele Jahre hinweg, dann können deren Ideen, deren Vorstellungen, also auch deren innovative Vorstellungen, ja, deren alternative Vorstellungen einfach nicht zum Gegenstand des politischen Prozesses werden. Ja. Die sind dann halt, die sind so am Rand ständig. Man redet mal drüber, weil man sie zufällig trifft, aber sie sind einfach nicht systematischer Bestandteil der Debatte. Und ich lege Wert darauf, dass wir da auch nicht natürlich alleine über die Ostdeutschen nachdenken sollten, sondern wenn wir über die Migrantinnen und Migranten in unserer Gesellschaft reden, dann ist es genauso schlimm, in Teilen deutlich schlimmer als mit den Ostdeutschen, ja? Also wie die zum Beispiel vertreten sind in den Eliten. Die sind auch marginalisiert. Da verschenken wir uns eigene Entwicklungspotenziale. Und über die Frauen oder die Geschlechterfrage will ich nicht reden. Da würde ich mal davon ausgehen, dass Sie das alle jedenfalls grundsätzlich wissen. Und auch da wäre meine These, da verschenken wir uns was. Also ich würde dafür werben, dass wir uns da in diesen Partizipations-, also in den Beteiligungsprozessen und auch in den Prozessen politischer Konflikte und der Diskursgestaltung, dass wir das nochmal kritisch reflektieren, weil so wie unsere Gesellschaften sind, müssen sie nicht bleiben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Danke.
Ja, bitte. Das Mikro geht jetzt auch, wenn Sie es ihm durchgeben.
Ja, ich habe mir noch aus einer anderen Veranstaltung den Satz von Joachim Gauck notiert: Wir träumten vom Paradies und sind aufgewacht in Nordrhein-Westfalen. Und das halte ich jetzt als Westfale. Das zu dem Thema, was Sie, ja, also diese Erfahrung. Meine Frage wäre, die Thesen, die Sie zum Schluss gestellt haben, wenn ich die anwende, oder entfällt dann nicht die Problemstellung am Anfang? Also wenn ich sage, ich kann ja den Blick auf die Ostdeutschen auch ganz anders machen und sagen, die sind aktiv, die sind auf der Straße, die beteiligen sich, die Wahlbeteiligung steigt. Sie tun eigentlich das, was man von Staatsbürgern erwartet, und zwar deutlich engagierter, ja? Wenn wir das jetzt mit dem Westen vergleichen. Und wo wäre dann eigentlich noch ein Problem?
Gute Frage. Würde ich zwei Antworten darauf geben. Erste, Sie haben natürlich vollkommen recht, das ist eine Form, also da hat eine Mobilisierung stattgefunden, das ist eine politische Aktivität und ich finde es auch wirklich wichtig, dass man das anerkennt. Da würde ich Ihnen unbedingt folgen wollen und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, also weil es denn die AfD ist und weil es die und die Teile in den Fraktionen und in der Partei gibt und weil es die Radikalisierung gegeben hat, ist das von vornherein alles, was die da tun und lassen, des Teufels. Man kann umgekehrt sagen, dass es in gewisser Weise die Stärke unseres repräsentativen Systems ist, dass es nach einer gewissen Zeit, und es braucht immer Zeit, weil es keine punktzeitliche Umsetzung der Entstehung neuer Interessen in den Vertretungskörperschaften geben kann. Das liegt nicht in der Logik von Repräsentativsystemen, ja, weil die Wahlzyklen haben. Das dauert immer eine gewisse Zeit. Und deswegen muss man auch aufpassen, dass man da nicht zu schnell sich sozusagen auch aus der Kommentatorenperspektive des Maul zerreißt, was alles nicht funktioniert. Das kann eben nicht innerhalb von 3 Wochen funktionieren. Das braucht eine Zeit, bis die Leute in diese Körperschaften sozusagen hineinkommen, also sich vertreten können. Und man muss, wenn man auch eine Partei gründet, auch das dauert Zeit, gibt es ein Parteiengesetz und so weiter. Also, was ich sagen will, ich gebe Ihnen recht, das ist eine Form des politischen Engagements. Und insofern könnte man sagen, kann man den Ostdeutschen und ja nicht nur den, sondern wir haben ja vorhin drüber geredet, auch den Westdeutschen dankbar sein, die da sich engagieren zunächst mal. Aber, und das war ja meine These, das ist eine Form des Engagements, die jedenfalls von weiten Teilen dieser Protestbewegungen eben nicht unter demokratisch-partizipatorischen Vorzeichen vorgenommen wird. Ja? Von Teilen, ja? Wichtig, nicht von allen. Wenn es nämlich dann genau diese Sprache des Volkes, der da oben, des Establishments und so weiter gibt, also wenn es dann ausgrenzend von vornherein wird und man nur noch sich selbst als Volksvertreterin oder Volksvertreter betrachtet und die anderen sind nur die korrupte Elite, dann stellt es die Grundlagen des demokratischen politischen Prozesses in Frage. Ich will im Übrigen ausdrücklich sagen, dass es auch bei Vertreterinnen und Vertretern der sogenannten etablierten Parteien gerade am Anfang Leute gab, die das genauso gemacht haben. Also genau einen ausgrenzenden Diskurs pflegten, die sozusagen dürfen nicht Bestandteil des politischen Prozesses sein. Das obliegt aber einzelnen Volksvertreterinnen und Volksvertretern nicht, jedenfalls so lange nicht, solange die sich im Verfassungsrahmen bewegen. Und das tun sie vielfach, manchmal gehen sie darüber hinaus. Also das wäre jetzt sozusagen eine detaillierte Debatte. Ich glaube ja auch nicht, dass es Ihnen jetzt darum ging. Also ich will Ihnen ausdrücklich in diesem einen Punkt recht geben, das ist eine Form des Engagements, das ist richtig. Aber es ist eben eine besondere Form von vielen und die stellt jedenfalls möglicherweise unsere verfassungsrechtlichen und politisch-kulturellen Grundlagen in Frage. Und ich würde dafür werben wollen, dass wir es auch im Rahmen des in Anführungsstrichen normalen politischen Prozesses verarbeiten können sollten. Ne? Denn ansonsten gibt es eine ganz offensichtlich sozusagen eine Verwerfung. Ja? Die sind nur so unterwegs und die anderen nur so, dann kommen die auch nicht zusammen, weil sie ja gar nicht miteinander diskutieren können. Die einen machen es in den Parlamenten, ich spitze es jetzt mal zu, ja? Und in zivilgesellschaftlichen Organisationen und die anderen machen es auf der Straße. Dann kann eine politische Vermittlung und eine Kompromissfindung gar nicht mehr vonstatten gehen. Und das ist jedenfalls in der Tendenz das Risiko und das Problem, das ich sehe.
Sie haben vorhin gesagt, dass es im System immer Verlierer und Gewinner geben wird. Und wenn ich mir jetzt die neue Zeit anschaue, dürfte es gar nicht mehr so sein, dass wir so weitermachen, dann kann das eh eigentlich mehr alle Personen. Es wäre gut, wenn wir eine freundliche Demokratie haben, wo es keine Gewinner mehr gibt und keine Verlierer mehr, um ein gerechtes Leben zu haben. Denk mal, es ist ein Wunschvorstellung, aber.
Kann man darauf antworten?
Ja, also immerhin den ganz kleinen Kommentar, dass ich Ihre Befürchtung und auch Ihren Wunsch zugleich, dass ich den teile. Das Dumme ist nur, dass es, und das sehen wir ja, also dass da eigentlich wir schlagen die Presse auf, ich sage nur Kohlekommission oder jetzt Katowice, ja. Die Diskussion, da sehen wir ja, also da gibt's wird mit harten Bandagen gefochten, weil es Gewinner und Verlierer gibt. Also jetzt ist das jedenfalls noch so. Und das Unangenehme ist ja, dass gerade diese Frage der sozial-ökologischen Transformation eine ist, die jedenfalls möglicherweise, darüber können Sie ja noch mal eine Sekunde nachdenken, die möglicherweise unser jetziges Repräsentativsystem wirklich grundsätzlich in Frage stellt. Und zwar einfach deswegen, weil wir es mit potenziellen Interessen und Ideen und Menschen zu tun haben, die jetzt noch gar nicht da sind. Ne? Also das heißt, wir müssten jetzt eigentlich was machen, also wir alle, wie wir jetzt hier sitzen, ich glaube, wir kommen doch so gerade über die Runden, ich alle mal, Herr Lutz auch.
Ne? Ich habe da kein Problem.
Okay, ja. Wow, gut, nee, ich sag nur, also da
bin alt genug.
So. Aber die jetzt in 50 Jahren geboren werden, ja, also die haben möglicherweise dann genau die Lasten unseres Verhaltens zu tragen. Und die sind natürlich in unseren Vertretungskörperschaften, in unseren Repräsentativinstitutionen, ganz offenkundig, wie sollten sie auch, die sind ja nicht vertreten. Da gibt es ein paar Ideen, wie man damit umgehen kann. Ich ahne, das wird das sozusagen das Problem nicht grundsätzlich lösen. Man kann es ein bisschen abmildern, also dass man Kommissionen oder zum Beispiel Volksvertreter einwählen kann, die tatsächlich die nächste oder übernächste Generation vertreten. Aber kaum, dass man es ausspricht, weiß man, naja, das ist Imagination. Also was die wollen und möchten, kann man heute nicht sagen. Ja? Schon deswegen nicht, weil wir gar nicht wissen, wie die Welt in 50 Jahren aussieht. So, also da haben wir ein Fundamentalproblem. Also auch das ist umstritten. Aber ich würde dabei bleiben, solange wir nicht paradiesische Zustände haben, wird es nicht nur divergierende Interessen geben, also nicht nur unterschiedliche, sondern es wird tatsächlich auch Interessengegensätze geben. Und ich finde, damit kann man umgehen. Das heißt nämlich nicht, ja, ein Interessengegensatz, dass man sich wechselseitig auf den Kopf schlägt, umbringt, malträtiert, in welcher Form auch immer. Das heißt erstmal nur, der eine möchte das und der andere möchte etwas systematisch anderes und dann kann man sich verständigen. Ja? Also eine Verständigung ist auch bei einem Interessengegensatz möglich. Ja? Insofern ist das nicht, muss das nicht eine schreckliche Welt sein. Ich habe bloß immer den Verdacht, wenn wir sagen, das gibt's gar nicht, oder ich versuche mir eine Welt vorzustellen, wo es das nicht gibt, das hat es in der Weltgeschichte verschiedentlich gegeben. Und da können wir ganz ruhig sagen, aus der historischen Erfahrung, das ist nach hinten losgegangen. Ja, das ist dann unter der Decke gärt das, ja, und dann die sind trotzdem da, die werden dann nur versteckt und im Regelfall wird es eher noch schlimmer. Das wäre jedenfalls, also da bin ich ganz auf Churchills Seite, ne? Also Demokratie ist der größte Mist, den man sich vorstellen kann, aber unter dem vielen Mist, den es gibt, ist sozusagen noch der wenigstens schreckliche. Und deswegen votiere ich für die Demokratie. Ja, das ist vermutlich so.
Das genau meinte ich, meine ein Miteinander, eine Politik des Miteinanders.
Die kann aber in auch dem Interessengegensatz wachsen. Also wenn man akzeptiert, dass man den anderen auch braucht, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, ja, dann kann selbst aus einem Interessengegensatz noch ein Miteinander, ein begrenztes Miteinander werden. Also ich glaube, ich habe das aber schon verstanden mit dieser Idee der freundlichen Demokratie. Ich bin durchaus dafür, jedenfalls dann, wenn wir unter freundlicher Demokratie eben nicht verstehen, die Absenz solcher Interessengegensätze und politischer, auch harter politischer Konflikte. Die brauchen wir. Die brauchen wir, um Zukunft zu gestalten. Ne? Kann man die alle zugleistern.
Okay, wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Können Sie laut reden oder muss ich hochrennen? Dann probieren Sie es mal.
Ich würde ganz, könnte viel dazu sagen, ich habe das ja alles, was Sie da erzählt haben, selber erlebt. Ich will jetzt nicht weiter sagen. Mich würde interessieren, zwei Dinge ganz knapp. A, wie würden Sie denn, das haben Sie ja auch nicht drumherum gemorgelt, wie würden Sie denn fünf Sätzen Populismus wirklich definieren? Wenn man das denn aus Ihrer Sicht überhaupt kann, ob der Populismus in Südamerika das gleiche ist wie in den USA und wie bei uns. Und die zweite Frage ist, kam jetzt schon ein bisschen an, das ist in der Streitkultur. Solange man das, was unser Zuhörer gesagt hat, Freiheit immer die Freiheit des Andersdenken, da sind wir ja in Deutschland jetzt mittlerweile fast völlig von ab, wie soll dann ein Streit stattfinden, wenn ich meinen politischen Wettbewerber, was jeden Tag so ein bisschen Medium anstellen oder Zeitung aufschlagen, nur noch als Feind betrachte, nicht mehr als Wettbewerber?
Schaffen Sie das in fünf Sätzen?
Klar.
Gut.
Ich versuche es jedenfalls.
Also, ich zähle mit.
Ich kann es jedenfalls versuchen. Also erstens zum Populismus. Da würde ich drei wichtige Punkte nennen. Das erste ist, jedenfalls gemeinhin in der sozialwissenschaftlichen Debatte, versteht man darunter entweder einen Politikstil, eine bestimmte politische Bewegung und dazu noch sowas wie eine Ideologie. Die Ideologie ist ungefähr das, was ich versucht habe, vorhin zu skizzieren. Ja, also mit diesem Oben-Unten-Gegensatz, Elitenvolk, homogenes Volk, ob man das kulturell oder rassisch definiert, spielt da erstmal gar keine Rolle. Und es gibt dann eben Sprecherinnen und Sprecher des Volkes und die müssen ans Ruder kommen, um das System grundstürzend zu reformieren. Das kann man dann auch in eine politische Bewegung oder eine politische Partei kleiden. Man kann es auch als einen Stil, wenn man so will, kultivieren. Das findet man bei fast allen Parteien, ja, wenn man damit argumentiert, dass eigentlich das Volk auf seiner Seite ist und dass man dem Volke wirklich nach dem Munde redet. Also eine Partei, die so ein S in der Mitte hat, in Deutschland hat sich das eine oder andere Mal solcher politischen Stilmittel bedient. Und was Ihre zweite Frage betrifft, sagen Sie mir nochmal das Stichwort, das ist mir jetzt gerade weggerutscht. Richtig, dieser politische Wettbewerb, genau, mit Rosa Luxemburg. Jetzt habe ich gerade überlegt, ich war bei Luxemburg, wusste ja nicht mehr, wohin. Also erstens sehe ich es nicht ganz so schrecklich, wie Sie es jetzt formuliert haben, weil ich schon glaube, dass es durchaus auch Streit gibt, der von dieser Prämisse, der diese Prämisse beachtet, also auch die luxemburgische Prämisse. Aber Sie haben recht, ich würde auch sagen, dass es einen, jedenfalls in Teilen, einen Verfall dieser demokratischen politischen Kultur gegeben hat. Und ich habe da aber auch, gestehe ich, kein grundsätzliches Rezept, ja, also wie man dem abhelfen kann. Also mir schiene es wichtig zu sein, dass wir relativ früh einüben, wie politische Auseinandersetzungen funktionieren, dass sie in der Sache hart sein können, dass man den anderen aber als Gleichen akzeptiert und dass man seine Gedankenfreiheit zu seiner Freiheit macht, ja, zur Verfolgung der eigenen Freiheit. Aber das sind natürlich jetzt auch wieder so Worthülsen. Darüber müsste man sich mal länger unterhalten. Das kriegt man wirklich, glaube ich, in fünf Sätzen kriegt man das nicht hin. Aber ich gebe Ihnen in der Diagnose zu einem Gutteil recht, ja.
Okay, eine letzte weitere Frage. Noch ist der Herr Kollmorgen da. Sie gucken schauen mich alles so.
Super, Punktlandung.
An. Bitte?
Das ist eine Punktlandung.
Dann ist eine Punktlandung, ja. Aber vielleicht können Sie mir etwas erklären. Sie haben vorhin so am Rand erzählt über Literaturen, Filme, wo der Ostdeutsche auf eine bestimmte Art und Weise auch immer wieder dargestellt wird, über die man dann schon manchmal ein bisschen ja, nicht wirklich lächeln sollte. Wie erklären Sie sich, dass eine der interessantesten, aus meiner Sicht, Polit-Satiren, nämlich die Heute-Show, der Oliver Welke oder wie auch immer man ihn interpretieren mag, immer und immer wieder über die Ostdeutschen herzieht und dabei auch noch Applaus bekommt ohne Ende? Wie erklären Sie sich das?
Naja, weil das, also erstens weiß ich nicht, ob ich die Beobachtung so gänzlich teilen würde, weil ich glaube, andere kriegen auch ihr Fett weg. Aber ja, Sie haben recht, die Ostdeutschen werden schon immer wieder mal bedacht.
Doch.
Das ist schon wahr. Ja, weil es funktioniert. Und weil es genau diese Erzählung und diese Diskursentwicklung gegeben hat in den letzten 25, 30 Jahren, wo diese Positionierung der Ostdeutschen als sozusagen Hilfebedürftige, nicht so ganz wohl sortierte, weil sie nicht wissen, wo es lang geht und wie es lang geht, weil sich das gut etabliert hat und weil sie ja, das ist ja ein klassischer Minderheitenwitz auch, den man dann macht. Es ist eine Minderheit, da kann die Mehrheit ganz vorzüglich drüber lachen, weil sie es einfach sind. Ja? Und zusammen mit diesen inhaltlichen Bestimmtheiten eben der Hinterwäldlerischkeit, die man manchmal den Ostdeutschen ja so zuweist und dass sie eben, wie gesagt, nicht so richtig Bescheid wissen, dass sie da am Po der Welt wohnen, das passt schon. Also das kann man gut, finde ich, das kann man wirklich gut auf die Schippe nehmen. Und ich glaube, so werden die Ostdeutschen, jedenfalls wenn die Witze gut funktionieren, werden sie ja dann auch gerne so dargestellt. Also genauso hinterwäldlerisch. Also.
Gut, ich komme auch aus einer hinterwäldlerischen Gegend, aus dem Vogelsberg, aber über den Vogelsberg gibt es nicht so viele Witze. Aber das nur am Rande bemerkt.
Ist zu klein.
Ist zu klein. Ist groß genug. Okay, da haben Sie natürlich recht. Okay. Ich danke Ihnen nochmal für Ihren wunderbaren Vortrag und die Erläuterung. Und jetzt können wir nach Hause gehen und darüber nachdenken, wie wir mit diesen Narrativen umgehen, vor allen Dingen auch mit diesem Empörungsnarrativ, was ich besonders interessant fand. Und wie wir darauf reagieren, auf dieses Hinterwäldlertum, das haben Sie gesagt, ja, was ich persönlich so nicht sehe, aber ich finde es einen spannenden Begriff, weil er doch so ein bisschen vielleicht den Kopf öffnet, vielleicht auch aus Empörung heraus. Ja. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie jetzt in aller Ruhe nachdenklich nach Hause gehen und uns nächste Woche hier wiedersehen. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss.